Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Gottes Volk zur Zeit des Propheten Sacharja. Das sind vor allem jene Juden, die nach der babylonischen Gefangenschaft nach Juda zurückgekehrt sind und den zerstörten Tempel in Jerusalem wieder aufbauen wollen. Etwa 50.000 könnten es insgesamt gewesen sein. Im Grunde ein kläglicher Rest. Doch Gott verspricht durch den Propheten Sacharja, sein Volk wieder groß zu machen und es aus der Zerstreuung in das verheißene Land zurückzubringen. Sowohl die Menschen aus dem früheren Südreich Juda, die von den Babyloniern verschleppt wurden, als auch die Menschen aus dem früheren Nordreich, die schon zuvor von den Assyrern drangsaliert wurden. Mehr dazu in dieser Sendung, zu der ich Sie herzlich begrüße. Gott verspricht durch den Propheten Sacharja, sein Volk wieder groß zu machen und es aus der Zerstreuung in das verheißene Land zurückzubringen. Sowohl die Menschen aus dem früheren Südreich als auch die aus dem Nordreich. Im Sacharja-Buch, in Kapitel 10, Vers 6, kündigt Gott durch den Propheten an: Und ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen, denn ich erbarme mich ihrer. Und sie sollen sein, wie sie waren, als ich sie nicht verstoßen hatte, denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Der Prophet Sacharja gibt hier Gottes wunderbare Zusage auf Erhaltung und Rettung des gesamten Volkes weiter. Das schien damals noch genauso weit weg zu sein wie die Bedeutung Israels als Segen für alle Welt. Aber in der langen Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hat Gott das Volk mit seiner großen Barmherzigkeit erhalten. Deshalb sagt er hier: Ich erbarme mich ihrer. Allerdings, nachdem das letzte Buch des Alten Testaments geschrieben war, ging Gott sozusagen offline. Der Prophet Maleachi ist der letzte Prophet, von dem etwas aufgezeichnet wurde. Es ist der letzte Prophet, von dem wir wissen, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Nach diesem letzten Buch des Alten Testaments war Sendepause, und zwar für ungefähr 400 Jahre. In dieser Zeit, als Gott schwieg, hat das Volk Israel so viel gelitten wie vermutlich nie zuvor und niemals danach. Abgesehen natürlich von der Shoah, dem Holocaust unter Hitler. Gott sprach zwar während dieser Zeit von etwa 400 Jahren zwischen Maleachi und dem Neuen Testament nicht mehr zu seinem Volk, aber aus anderen Aufzeichnungen wissen wir trotzdem, was in dieser Zeit passierte. Und in den Prophetien von Daniel und Sacharja hat Gott das ziemlich genau vorhergesagt. Auch die folgenden Verse sind eine solche Prophetie. In Vers 7 wird angekündigt: Und Ephraim soll sein wie ein Riese, und ihr Herz soll fröhlich werden wie vom Wein. Ihre Söhne sollen sehen und sich freuen, ihr Herz soll fröhlich sein über den Herrn. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass hier nur vom Stamm Ephraim die Rede ist. Ephraim, damit ist einer der Stämme Israels gemeint. Aber er steht hier stellvertretend für alle Stämme und damit für das gesamte Volk. Wenn wir das richtig verstehen wollen, müssen wir auch bei Hosea nachlesen. In Hosea 11, Vers 8 lesen wir: Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Das fragte Gott voller Vaterliebe. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Er hat es nicht dem endgültigen Verfall preisgegeben. Durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit wurde Israel als Volk am Leben erhalten. Und Ephraim soll sein wie ein Riese, heißt es in unserem Bibeltext. Was wir aus der Zeit zwischen den beiden Testamenten wissen, ist wirklich erstaunlich. Es gibt spannende Berichte darüber, wie die Israeliten gegen den syrischen Eroberer Antiochos Epiphanes Widerstand geleistet haben. Er hat das Volk Israel aufs Schlimmste verfolgt. Aber die Israeliten haben erbitterten Widerstand geleistet. Kein Wunder, dass Sacharja prophezeite: Ephraim soll sein wie ein Riese. Denn Israel kämpfte wie ein Riese. Weiter heißt es in Vers 7: Und ihr Herz soll fröhlich werden wie vom Wein, Ihre Söhne sollen sehen und sich freuen. Ihr Herz soll fröhlich sein über den Herrn. Eigentlich war das eine sehr schwere Zeit für das Volk Israel. Immer wieder war das Volk weit entfernt von Gott. Aber es gab auch diese Zeiten der Freude. Das war nicht irgendeine Freude, sondern eine tiefe, echte Freude, die Freude am Herrn, ihrem Gott. Das ist eine Freude, die bleibt. Wenn man beim Wein fröhlich ist, dann ist das oft vorbei, sobald die Wirkung des Weins nachlässt. Die Freude am Herrn aber bleibt, denn der Herr selbst bleibt. Weiter mit Vers 8. Gott spricht: Ich will sie locken und sie sammeln, denn ich will sie erlösen, und sie sollen sich mehren, wie sie sich vormals gemehrt haben. Im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem durch die Römer unter dem Kaiser Titus zerstört. Schätzungen zufolge lebten zu dieser Zeit etwa 12 Millionen Menschen in Israel. Heute hat Israel noch nicht einmal 9 Millionen Einwohner, von denen viele gar nicht zum Volk Israel gehören. Im Moment leben nur etwas über 6 Millionen Juden in Israel. Gott sagt hier: Ich will sie locken. Genauer gesagt heißt es: Ich will sie herbeipfeifen. Diese Formulierung klingt für unsere Ohren fast so, als müsste man sofort gehorchen. Es klingt irgendwie streng. Aber stellen Sie sich einmal vor, Sie sitzen irgendwo in einem großen Konzertsaal im Publikum. Und dann hören Sie hinter sich: Psst! Da drehen Sie sich doch höchstwahrscheinlich um, um zu schauen, wer das gesagt hat. So ähnlich ist das auch hier gemeint. Gott möchte auf sich aufmerksam machen. Er möchte, dass sein Volk ihm nachfolgt. Dazu möchte er es herbeirufen. Deshalb heißt es hier: Ich will sie locken oder herbeipfeifen und sie sammeln. Im nächsten Vers wird wieder davon gesprochen, dass Israel in alle Lande zerstreut wird. Obwohl zur Zeit Jesu in Israel sehr viele Menschen lebten, machte Jesus deutlich, dass das nicht immer so sein würde. Er sagte, dass Jerusalem nach seinem Tod zerstört werden würde. Jesus wurde etwa um das Jahr 30 herum gekreuzigt. Im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört, und die Juden wurden über das gesamte römische Reich zerstreut. Wenn wir weiterlesen, verstehen wir den Zusammenhang. Deshalb lese ich noch einmal Vers 8 und fahre fort mit Vers 9. Gott spricht: Ich will sie locken und sie sammeln, denn ich will sie erlösen, und sie sollen sich mehren, wie sie sich vormals gemehrt haben. Ich säte sie unter die Völker, dass sie meiner gedächten in fernen Landen und leben sollten mit ihren Kindern und wieder heimkehren. Das bedeutet also, dass Gott die Juden zu sich rufen und wieder sammeln wird, und zwar in den Ländern und aus den Ländern, in die sie zerstreut wurden. Sie werden wieder heimkehren, heißt es hier. Wohin? In das Land Israel? Nein, zu ihrem Gott. Die Juden, die heute zurückgekehrt sind ins Land Israel, sind nicht unbedingt zu ihrem Gott zurückgekehrt. Und manche wandern auch wieder aus Israel aus. In manchen Jahren ist die Zahl der Ausreisenden höher als die Zahl der Einreisenden. In Vers 9 unseres Bibeltextes spricht Gott: Ich säte sie unter die Völker, dass sie meiner gedächten in fernen Landen und leben sollten mit ihren Kindern und wieder heimkehren. Das Bild vom Samen hat ja oft auch etwas mit Sterben zu tun. Jesus hat gesagt: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wenn Gott hier sagt, dass er die Israeliten unter die Völker ausgesät hat, dann muss das nichts mit Sterben zu tun haben. Aber nach dem Holocaust drängt sich dieser Gedanke eben doch auf. Auf jeden Fall vermehrt sich ein Same, und so ist es auch gemeint. Das Volk Israel wird ausgestreut unter alle Völker, vermehrt sich dort und kehrt dann wieder heim. Diese Heimkehr kann durchaus auch örtlich gemeint sein, wie der nächste Vers zeigt. In Vers 10 lesen wir: Denn ich will sie zurückbringen aus Ägyptenland und sie sammeln aus Assyrien und will sie ins Land Gilead und zum Libanon bringen, dass man nicht Raum genug für sie finden wird. Ich will sie zurückbringen aus Ägyptenland, heißt es am Anfang. Heute gibt es in Ägypten nur noch sehr wenige Juden. Von daher gehe ich davon aus, dass dieser Vers von einer Zerstreuung redet, die noch aussteht. Weiter heißt es, ich will sie ins Land Gilead und zum Libanon bringen. Das klingt für uns heute vielleicht ungeheuerlich. Was sollen die Juden im Libanon, fragen wir uns vielleicht. Wenn wir aber das Buch Josua genau lesen, dann wissen wir, die Grenzen Israels waren damals viel weiter als heute. Der Libanon gehörte zum Land Israel. Denken wir nur an Tyrus und Sidon, die im südlichen Drittel des Libanon liegen und die zu Jesu Zeiten auch noch zu Israel gehörten. Manche Bibelausleger meinen, dass mit dem Land, in dem Milch und Honig fließt, der Süden des Libanon gemeint ist. Das ist bis heute ein sehr fruchtbarer Landstrich. Aber dieser Meinung kann ich mich nicht anschließen. Als die Kundschafter das Land erforschten, gab es ausreichend Regen auf den Bergen, gab es Wälder und es gab reichlich Obst. Aber wenn der Regen nur ein paar Jahre ausbleibt, dann wird aus fruchtbarem Land schnell Wüste. Der Libanon war Teil des verheißenen Landes. Heute gehört der Libanon den Juden noch nicht. Aber eines Tages werden sie wieder dort wohnen. Aber ich gehe davon aus, dass das erst passiert, wenn Jesus auf die Erde zurückkommt. Und dann wird alles so wunderbar sein, dass wir uns über vorherige Grenzen keine Gedanken mehr machen werden. Jetzt lesen wir die Verse 11 und 12. Es sind die letzten beiden des 10. Kapitels von Sacharja. Und wenn sie in Angst durchs Meer gehen, so wird er die Wellen im Meer schlagen, dass alle Tiefen des Wassers vertrocknen werden. Da soll dann zu Boden sinken die Pracht Assyriens, und das Zepter Ägyptens soll weichen. Ich will sie stärken in dem Herrn, dass sie wandeln sollen in seinem Namen, spricht der Herr. Die Sprache in diesen Versen erinnert an die wunderbare Rettung Israels aus Ägypten, damals, als Gott das Volk zum ersten Mal in das verheißene Land führte. Aber wenn er sie in der Zukunft in das Land zurückbringt, dann werden noch viel größere Wunder geschehen. Das werden gewaltige Wunder sein. Jeremia schreibt darüber, »Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Mit anderen Worten, wenn Gott das Volk Israel in Zukunft zusammenbringt, werden dabei noch viele größere Wunder geschehen. Das werden so mächtige Wunder sein, dass man die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten ganz vergessen wird. Wir erreichen nun das 11. Kapitel des Sacharja-Buches und meiner Meinung nach geht es da um das erste Kommen des Messias. Es ist die Zeit des Römischen Reiches, eine sehr dunkle Zeit. Aber viele Bibelausleger bezeichnen Sacharja als den Propheten der Hoffnung. Und nach den letzten Versen von Kapitel 10 ist das gut nachvollziehbar. Der Name Sacharja bedeutet, der Herr gedenkt. Sacharja ist einer der letzten Propheten im Alten Testament. Und dann beginnt das Neue Testament damit, dass ein Engel einen Mann mit fast dem gleichen Namen die Geburt eines Kindes ankündigt. Das ist Zacharias, der Mann von Elisabeth, der Mutter von Johannes dem Täufer, dem Wegbereiter für den Messias. Zacharias ist der gleiche hebräische Name wie Sacharja, nur bezeichnen wir die Namen im Deutschen traditionell eben etwas verschieden. Auch bei Zacharias hat sich Gott an sein Volk erinnert. Sacharja ist allerdings nicht nur ein Prophet der Hoffnung, er ist auch der Prophet der Wahrheit. Nur ein Prophet der Hoffnung zu sein, reicht nicht aus. Das könnte ja auch falsche Hoffnung sein, so wie bei den falschen Propheten. Sacharja sagt die Wahrheit. Für eine Weile wird es großen Segen geben, auch in materieller Hinsicht. Aber dann kommen von Westen die Eroberer. Zuerst Alexander der Große, dann die Römer. Und das bedeutet großes Leid für das Volk Israel. Jedoch treffen wir in dem vor uns liegenden Kapitel auch den guten Hirten, der sein Leben für die Schafe hingibt. Und dann hören wir von einem anderen Hirten, von dem falschen Hirten, der viel später auftritt. Sacharja beschreibt den Antichrist als einen Hirten, der die Schafe des Geldes wegen scheren lässt und sie schlachtet, um sie zu essen. Doch beginnen wir mit Vers 1. Tu deine Türen auf, Libanon, dass das Feuer deine Zedern verzehre. Das klingt nicht sehr verheißungsvoll. Wir erinnern uns daran, dass der Libanon zu Israel gehörte. Diese Worte bedeuten, dass es nach der Zeit von Sacharja eine Zerstreuung des Volkes Israel geben wird. Ich denke, dass es hier um die Vertreibung der Juden durch die Römer geht. Die Römer nutzten die gleiche Methode wie Alexander der Große. Sie fielen von Norden in Israel ein. Wenn man heute den Libanon besucht, findet man bei Beirut einen Fluss, der übersetzt Hundefluss heißt. Es ist ein Fluss, der in das Mittelmeer mündet, der aber nicht ständig Wasser führt. Alle großen Generäle der Vergangenheit kamen hier entlang, denn hier beginnt der große afrikanische Grabenbruch. Das ist die Grenze zwischen der afrikanischen Erdplatte und der arabischen Erdplatte. Sie verläuft vom Hundefluss nach Süden und dann unter dem Roten Meer entlang bis nach Nordostafrika. Der See Genezareth, der Jordan und das Tote Meer liegen alle genau in diesem Graben. Sacharja beschreibt hier also das Heranziehen des Eroberers, der das Land Israel einnehmen wird. In Vers 1 ist davon die Rede, dass Feuer die Zedern des Libanon verzehren wird. Der Libanon ist berühmt für seine Zedernbäume. Salomo baute den Tempel und seinen eigenen Palast zum größten Teil aus Zedernholz. Heutzutage sind die Zedern sehr wertvoll, denn sie sind sehr selten geworden. Die schönste Zeder, die ich je gesehen habe, stand in einem Park am Rande von Jerusalem. Das war ein wunderschöner Baum, der gut gepflegt wurde. Die besten Zedern wachsen auf dem Gebirge Libanon, dort, wo viel Schnee fällt. Libanon bedeutet ja eigentlich auch weiß oder schneeweiß. Der Name leitet sich von den schneebedeckten Bergen des Gebirges Libanon ab. Und der große afrikanische Grabenbruch beginnt genau an diesem Gebirge. Deshalb war diese Stelle ein wunderbarer Durchgangspunkt für die Großmächte der Weltgeschichte. Für Ägypter, Babylonier, Meder und Perser, Syrer und Griechen. Meiner Meinung nach beschreibt Sacharja hier, wie die Römer ins Land Israel einfallen. Am Ende der Belagerung Jerusalems ging schließlich auch der Tempel in Flammen auf. Jetzt aber weiter zu den Versen 2 und 3. Heult ihr Zypressen, denn die Zedern sind gefallen und die Herrlichen vernichtet. Heult ihr Eichen Baschans, denn der feste Wald ist umgehauen. Man hört die Hirten heulen, denn ihre Herrlichkeit ist vernichtet. Man hört die jungen Löwen brüllen, denn die Pracht des Jordans ist vernichtet. Hier geht es weiterhin um Bäume. Ganz bildhaft und lebendig werden die Bäume aufgefordert zu trauern. Heult ihr Eichen Baschans. Baschan ist ein Gebiet im Norden Israels, wo es bis heute viele Eichen gibt. Weiter heißt es, man hört die Hirten heulen. Das sind die falschen Hirten, die dem Volk falsche Wegweisung und falsche Sicherheit gegeben hatten. Sie werden von Gott gerichtet und verworfen und werden ebenso wie der Rest des Volkes unter den Eroberern leiden. Die Wendung, man hört die jungen Löwen brüllen, bezieht sich vermutlich auf die jungen Prinzen, die ein lautes Wehgeschrei anstimmen. Weiter ab Vers 4. So sprach der Herr, mein Gott, hüte die Schlachtschafe, denn ihre Käufer schlachten sie und halten's für keine Sünde, und ihre Verkäufer sprechen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich. Und ihre Hirten schonen sie nicht. Darum will ich auch nicht mehr schonen die Bewohner des Landes, spricht der Herr. Und siehe, ich will die Leute fallen lassen, einen jeden in die Hand des andern und in die Hand seines Königs. Sie werden das Land zerschlagen, und ich will sie nicht erretten aus ihrer Hand. Soweit aus Kapitel 11, die Verse 4 bis 6. Wenn es hier am Anfang heißt, hüte die Schlachtschafe, dann ist das fast schon furchteinflößend. Die Herde ist wohl der Rest des Volkes, der ins Land Israel zurückgekehrt war. Aber wozu waren sie überhaupt zurückgekehrt? Obwohl es eine Zeit des Segens geben würde, würden wieder Eroberer kommen. Und das würde unsägliches Leid bringen. Diese Verse sind eine ziemlich genaue Voraussage von dem, was sich ereignete, als die Römer in Israel einfielen. Liebe Hörer, Gott sagt, dass er das alles zulassen wird. Und zwar nicht nur deshalb, weil sich viele vom Volk Israel von ihrem Gott abgewandt hatten, sondern auch, weil die meisten den Messias ablehnten, als er zu ihnen kam. Das ist für uns heute eine ernste Warnung. Man kann sie auch mit den Worten des Hebräerbriefes formulieren. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Lassen wir uns deshalb doch neu ermutigen, Gott von ganzem Herzen zu suchen, ihn anzubeten und ihm nachzufolgen. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel zum Buch des Propheten Sacharja. Wir haben uns durchgearbeitet von Kapitel 10, Vers 6 bis Kapitel 11, Vers 6. Ich lade Sie herzlich ein, auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.